Wir wollen heute mal wieder über die Situation, ja, über verschiedene Themen sprechen. Zum einen hattest du jetzt einen Artikel geschrieben, der sich mit der, ja, sich mit den Ärgernissen um Weihnachten beschäftigen, beziehungsweise in der Zeit gab es einige Vorfälle in der Sicherungsabteilung. Also du hast es mit vorweihnachtlichen Stress tituliert. Und mir wäre auch noch wichtig, über die Solidarität zu und von den Gefangenen zu sprechen. Vielleicht so am Anfang nochmal, sag doch erstmal kurz, du bist in der Sicherungsverwahrung. Was ist die Sicherungsverwahrung?
Die Sicherungsverwahrung ist eine Haftform, die schließt sich an die Verbüßung der Strafhaft. Das heißt, erst sitzt man die vom Gericht für eine Straftat, in meinem Fall einen Banküberfall, zuerkannte Strafe ab. Und danach wird man dann allerdings nicht auf freien Fuß gesetzt, wenn diese sogenannte Sicherungsverwahrung bzw. SV verhängt worden ist, sondern man verbleibt in Haft, allerdings in einer anderen Haftanstalt, speziell für Sicherungsverwahrte. Und dort bleibt man dann so lange Gutachterinnen und Gutachter bzw. Gerichte davon ausgehen, es bestünde die Gefahr, man könnte erneut straffällig werden. Und das kann bis zum Tod vollstreckt werden, die Sicherungsverwahrung.
Also wir hatten auch schon häufiger in dieser Sendung darüber gesprochen, dass Sicherungsverwahrte gestorben sind, ganz einfach. Also wir wollen jetzt drüber reden, und zwar hattest du das gesagt, gerade zu vorweihnachtlicher Stress, den gibt es ja auch draußen, da kommen auch manchmal Aggressionen raus, gegeneinander, also das ist literarisch niedergeschrieben worden, aber auch leider in der Realität ist es auch so. Und zwar will ich mal anfangen, und zwar habt ihr neue Zellentüren, die, glaube ich, das hat auch was mit Umschluss zu tun, das hat auch was mit Rückzug für Gefangene zu tun, aber du kannst das ja viel besser erläutern, weil du ja selber ein Teil von diesen Bedingungen bist.
Dankeschön. Bis Dezember 2018, also bis Dezember letzten Jahres, waren die Hafträume hier in der SV-Anstalt so gestaltet, dass die Haftraumtüren von den Insassen selber nicht verschlossen werden konnten. Von außen hatte also lediglich der Vollzugsbedienstete oder die Vollzugsbedienstete die Möglichkeit, den Haftraum zu verschließen. Nun sind Sicherungsverwahrte nicht selten durchaus Menschen mit ganz besonderen und speziellen Persönlichkeitseigenschaften. Und da war es einfach auch ganz wichtig, dass die Insassen die Möglichkeit erhalten, sich zurückzuziehen. Und zwar so, dass andere Mitinsassen dann nicht in den Haftraum ein- oder vordringen konnten. Es gab auch schon Vorfälle, wo dann Insassen einfach in die Zellen anderer Insassen hineingelaufen sind und dann wurden sie verprügelt, was man sich so gemeinhin halt auch unter einem Gefängnis vorstellt. Und dann wurden im Dezember 2018 die Haftraumtüren modifiziert. Es wurden Schnappschlösser eingebaut. Das war also besonders, war A, kostenträchtig und B, natürlich mit ganz viel Arbeiten verbunden, denn die Haftraumtüren sind ja massive Stahltüren und sollen ja letztlich den Insassen erstmal davon abhalten, den Haftraum zu verlassen, wann er möchte. Das heißt, es sind ja nicht zum Schutz der Insassen gedacht, die Haftraumtüren, sondern um sicherzustellen, dass er in seiner Zelle bleibt. Und diese Schnappschlösser wurden dann montiert und ermöglichen jetzt dem Insassen, die Tür hinter sich ins Schloss zu ziehen. Und dann kann von außen nur noch ein Bediensteter die Türe öffnen. Der Insasse von innen kann mittels eines Drehknaufs, wenn er möchte, den Haftraum verlassen, tagsüber. Oder halt, wie gesagt, die Tür hinter sich zuziehen. Die Folge von dieser Neuregelung war, dass allerdings die Möglichkeit entfiel, sich von Vollzugsbeamten vor 22 Uhr einschließen zu lassen. Was meint das? Bislang ist hier in der Sicherungsverwahrung es so geregelt, dass um 22 Uhr der sogenannte Nachtverschluss erfolgt. Das heißt, da gehen natürlich dann auch die Beamten in ihren Feierabend und die Insassen werden alle über Nacht bis morgens 6.30 Uhr in ihren Hafträumen eingeschlossen, können sich dann also weder im Flur noch in der Dusche oder in der Küche oder im Freizeitraum bewegen. Hatte man sich vom Vollzugsbeamten zum Beispiel schon um 12 Uhr mittags, als solche Situation gab es auch, oder um 15 Uhr oder um 18 Uhr einschließen lassen, dann wurde man für den Rest des gesamten Tages bis zum nächsten Morgen in Ruhe gelassen. Das heißt, es kam kein Beamter mehr vorbei und hat geguckt, ob man da ist oder ob man lebt oder irgendein Bedürfnis hat, sondern man war ja eingeschlossen in seinem Haftraum. diese Möglichkeit, sich vorzeitig einschließen zu lassen, entfiel dann mit Dezember 2018 mit der Folge, dass nun mehrfach am Tag die Bediensteten in den Haftraum eindringen und sich überzeugen, lebt der Insasse bzw. ist er überhaupt da. Das Wichtigste in dem Vollzugsleben eines Beamten oder im Arbeitsalltag eines Beamten ist natürlich, dass der Insasse da ist. Ob er tot ist, ob er verletzt ist, egal, das ist zweitrangig, Hauptsache er ist erstmal da. Das heißt, wenn in einer Anstalt 60 Sicherungsverwahrte zu sein haben, dann möchte der Beamte natürlich, dass dann eben 3 oder 4 Mal am Tag gezählt wird, ob auch wirklich 60 Insassen da sind. Das hat allerdings dann zur Folge, dass Insassen, die sich halt eben, weil sie einen ganz eigenen Tagesablauf haben, um 16 Uhr oder um 18 Uhr oder um 19 Uhr hinlegen und schlafen, eben geweckt werden. Weil der Beamte muss sich ja überzeugen, dass man nicht nur da ist, sondern auch, dass man auch lebt. Denn verbunden mit dieser Zählung ist halt eben auch eine sogenannte Lebenkontrolle. Und das führte dann halt eben zum Beispiel in einem Fall gleich relativ kurzfristig dazu, dass ein Insasse, der sich um 17 Uhr hingelegt hatte, das ist ein junger Mann, Anfang 40, hat ADHS, Schlafstörungen und freut sich, wenn er mal schläft, gegen 17 Uhr unsanft geweckt wurde, weil der Beamte bei der Zählung, das heißt, wenn alle Insassen auf ihre Anwesenheit gezählt werden, sich auch darüber informieren wollte, ob der Insasse auch lebt, also nicht nur da im Bett liegt, was ja schon mal gut ist, weil der Insasse ist da, aber lebte er auch. Ja, und der Insasse war dann so zornig und die Gefühle brodelten in ihm. Ob das jetzt mit der vorweihnachtlichen Zeit dann auch noch ergänzend zu tun hat, sei dahingestellt. Der ging mit seiner Kaffeetasse den Flur hinab und schlug dann an einem Türrahmen die Tasse gegen den Türrahmen. Wäre ja auch nicht weiter schlimm, hätte er die Tasse losgelassen. Die Tasse zerschnitt ihm den Zeigefinger und er musste dann nach der Erstversorgung durch den Gefängnissanitäter abends noch in das nahegelegene das städtische Krankenhaus ausgeführt werden, damit die Wunde genäht werden konnte. Und er durfte natürlich am Ende auch 50 Euro bezahlen für das Streichen des Türrahmens, weil es war eine leichte Farbabsplitterung am Türrahmen zu sehen. Das heißt, diese Neuregelung, dass man sich nicht mehr vom Vollzugsbeamten einschließen kann, hat solche negativen Folgen. Jetzt werden sich manche Hörerinnen und Hörer vielleicht fragen, warum lässt sich denn ein Mensch freiwillig, wenn er schon im Gefängnis ist, einschließen? Da kann man vielleicht noch ergänzen, das sind ja relativ kleine, enge Stationen mit maximal 16 Insassen. Die Insassen kennt man vielfach schon aus der vorangehenden Zeit der Strafhaft, denn wie gesagt, die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Strafhaft an. Das heißt, man kennt fast alle Lebensgeschichten en Detail, hat sie 5-mal, 10-mal, 20-mal, 30-mal gehört und möchte sie dann auch nicht nochmal ein 50. oder 60. Mal hören, sondern hat einfach das Bedürfnis, sich in seinen Haftraum zurückzuziehen und möchte dort halt auch nicht mehr gestört werden. Also ein anderer Insasse sagt zum Beispiel, dadurch, dass er jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich vom Beamten einschließen zu lassen und damit dann wirklich ungestört zu sein für den gesamten Rest des Tages bis zum nächsten Morgen, er enorme Schwierigkeiten hätte, einzuschlafen. Er bekommt schlaffördernde Mittel gegen 21 Uhr und um 22 Uhr kommt dann der Beamte und kontrolliert, ob er da ist. Ein anderer Insasse sagt, er kann nur noch ganz schwer telefonieren, weil er einfach ein ganz dummes Gefühl dabei hat, dass der Beamte ja jederzeit kommen und ihn nochmal auf seine Anwesenheit kontrollieren könnte. Und das sind halt einfach Themen, die draußen jetzt bei den Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht so ins Gewicht fallen, denn wenn sie in ihren Wohnungen sitzen, da kommt dann eigentlich in der Regel ja auch nicht jemand um 16 Uhr oder um 18 Uhr oder um 22 Uhr und kontrolliert sie. Und das ist halt ein Punkt, der die Lebensqualität vieler Insassen erheblich mindert. Mhm. Es gibt, das muss man auch dazu sagen, selbstverständlich Insassen, die haben jeden Abend ihre Haftraumtüre auch bis 22 Uhr geöffnet und denen ist es völlig egal, ob da jetzt ein Beamter kommt oder nicht kommt.
Ja, ich glaube, man muss einfach sehen, das potenziert sich ja einfach ein Recht auf Individualität, wenn du eben 10, 20 oder 30 oder noch länger im Knast dich befindest. Das heißt, du bist ja nie Herr oder Frau einfach deiner Tür sozusagen. Das haben auch Gefangene geschrieben, dass sie ganz verwundert waren, wenn sie draußen waren, wieder ihre Tür selbst aufmachen konnten und oder zumachen können. Also es ist auf jeden Fall ein Punkt. Und es war, glaube ich, so, dass es auch eine Auseinandersetzung dann gab zwischen den Gefangenen aufgrund dessen, weil ein Gefangener eben unter Schlafstörung oder irgendwie unter Störungen litt und dann nicht schlafen konnte und dann so erbost war, dass er dann einfach auf einen anderen Gefangenen losgegangen ist. Das hattest du ja auch geschildert, so weil ich das so in Erinnerung habe.
Ja, also das hatte jetzt nichts konkret mit diesen Haftraumtüren zu tun, sondern das war einfach ein Insasse, 16 Jahre jetzt schon in der Sicherungsverwahrung. Ein sogenannter Altfall. Ich hatte ja vorhin erzählt, die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Strafhaft an und bis 1998 dauerte die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung maximal 10 Jahre. Und unter FDP-CDU in der Bundestagskoalition damals noch vor dem Regierungswechsel, also noch unter Kohl, bevor dann Schröder an die Macht kam, haben CDU und FDP diese 10-Jahresfrist gestrichen. Und zwar auch rückwirkend für alle schon verurteilten Menschen, die zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. Das heißt, aus maximal 10 Jahren Unterbringung wurden dann faktisch de facto lebenslang Sicherungsverwahrungen ausgeworfen und ausgesprochen für längst schon Verurteilte. Und diese eine Insasse ist ein solcher Fall. Und diese Situation frustriert ihn natürlich ganz enorm, zumal er jetzt im 16. Jahr seiner Sicherungsverwahrung sitzt. Ja, und da kam es dann halt am frühen Morgen um 8 Uhr zu einer Streiterei. Der betreffende Insasse hatte einen ungünstigen Beschluss vom Oberlandesgericht erhalten, das ihm eine weitere Unterbringung auf Jahre hinaus gewissermaßen zusicherte, was ihn sehr in Wut versetzte. Und dann geriet er an einen anderen Insassen. Ein Wort gab das andere. Er beschimpfte diesen Insassen. Allerdings war der andere Insasse 20 Jahre jünger, einen Kopf größer, 30 Kilo schwerer. Und dann nützte ihm auch nichts, dass er dann eine Bastelschere zückte und zum Stoß ansetzte. Da hat ihm dann der andere Insasse einfach die Schere abgenommen. Ich meine, man muss dazu sagen, es war eine Bastelschere. Da wäre auch nicht viel passiert. Das Ganze geschah direkt vor den Augen eines Beamten. Der Beamte schrie auch immer sehr laut auf den einen Insassen ein. Er solle jetzt endlich Ruhe geben, er solle das sein lassen. Und ja, das Ende vom Lied war, als dann die Schere in den Blick geriet, dann löste der Bedienstete Alarm aus. Der Sicherungsverwahrte, der die Schere gezückt hatte, wurde dann in den sogenannten besonders gesicherten Haftraum gebracht. Das ist eine kahle Zelle, videoüberwacht, ein Loch im Boden als Toilette, eine sogenannte französische Toilette, eine Matratze und man trägt dort ein Stoffhöschen oder ein Leibchen. Und brachte er dann zwei Tage, ja, ich glaube eine Nacht oder zwei Nächte zu und saß dann noch einige Zeit in Isolationshaft, weil das aus Sicht der Vollzugsanstalt ein versuchter schwerer Übergriff war. Mittlerweile ist er wieder hier zurück im Haus der Sicherungsverwahrten, befindet sich auf einer anderen Station, hat sogenannte besondere Sicherungsmaßnahmen, das heißt sein Haftraum ist nicht von morgen 6.30 Uhr bis 22 Uhr, sondern nur wenige Stunden am Tag geöffnet und ansonsten ist sein Haftraum verschlossen.
Das hat natürlich alles was mit den Bedingungen zu tun in der Sicherungsverwahrung und dass die Gefangenen aufeinander losgehen, drückt auch aus einer Vereinsamung oder eine Individualisierung, anstatt gemeinsam zu überlegen, wie man da die Situation ändern kann. Es ist ein gutes Stichwort. Du hattest jetzt auch einen Brief über die Solidarität, den hattest du irgendwo auf der Seite von ABC Wien veröffentlicht worden. Und was ich da so wichtig dran fand, war einfach so, du hast geschildert, wie du die Solidarität von draußen mitbekommst, du hast es als Wellen bezeichnet und teilweise eben nur auf gewisse Ereignisse fokussiert, zum Beispiel Silvesterdemonstration oder 18. März. Und ja, es ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, das immer zu reflektieren, weil du bist ja jetzt seit 1996, befindest du dich jetzt im Knast, also seit über 22 Jahren und vielleicht können wir da kurz nochmal ein bisschen was zu sagen, weil ich finde das doch was sehr Elementares, also du, wie du auch die Solidarität draußen mitbekommst, beziehungsweise auch, du hast auch ein bisschen so die Fehler oder die Mankos aufgezählt, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wenn du das möchtest.
Vorausschicken möchte ich, dass es einen kleinen, aber feinen Kreis an Menschen gibt, die Solidarität seit Jahrzehnten ganz lebenspraktisch Insassen zuteil werden lassen. Ich meine, man darf es auch mal sagen, da gehörst du Wolfgang, bist ja auch schon seit den 70ern aktiv, auch in der Gefangenenarbeit. Allerdings sind solche Menschen wirklich in der Minderzahl. Was ich hier erlebe, ist, dass es Phasen gibt, in denen sich verstärkt Gruppierungen bilden. ABC zum Beispiel, da gibt es dann verschiedene Sektionen, die sind ja auch sehr, also nicht hierarchisch strukturiert, sehr lose und entsprechend fluide, muss man ja auch sagen. Das heißt, dann gibt es dann in einer Stadt 2, 3, 4, 5 oder 10 Leute, die sich zusammenfinden, die dann auch sehr engagiert und kämpferisch Arbeit zugunsten von Gefangenen machen, versuchen auch Menschen draußen davon zu überzeugen, dass eine Welt ohne Gefängnisse denkbar und auch erreichbar ist. Wenn diese Menschen, in der Regel sind es ja dann junge Menschen, so nach meiner Erfahrung, die fangen an mit 16, 17, 18, Anfang 20, wenn die dann Mitte 20 werden, vielfach dann auch studieren oder ins reguläre Arbeitsleben wechseln, wenn sie dann so Mitte 20, Ende 20 werden, dann gehen viele wieder aus diesem Bereich hinaus, zurück, möchte ich fast sagen, in die bürgerliche Gesellschaft und ja, und sind einfach auch für diese Bewegung verloren. Und dann gibt es halt eben, wie gesagt, Phasen, da gibt es dann mehr solche Gruppierungen und Gruppen oder auch Einzelpersonen, die sich engagieren. Da merken das dann auch Insassen daran, dass halt eben solche vermehrte Post kommt, dass mehr Veranstaltungen draußen stattfinden. Und dann gibt es halt eben wieder Phasen, in denen das halt eben wieder eher ja, sehr zurückgefahren wird, in denen sich Gruppen auflösen. Was ja auch sehr bekannt ist, gerade natürlich im linken Spektrum, sind interne Grabenkämpfe, wo Menschen dann ganz viel Zeit und Energie darauf verwenden, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen oder halt eben die eigentlich gebotene politische Diskussion dann sehr schnell persönlich wird und dann in Feindschaft endet und kleine Gruppierungen sich dann in noch kleinere Gruppierungen aufteilen und damit letztlich ja die Möglichkeit, aktiv Widerstand zu leisten, ja geradezu zerstäubt wird. Ich schaue jetzt dann, wie gesagt, zurück auf über 20 Jahre als Mensch in Haft, der sehr viel Solidarität erfahren hat und weiterhin erfährt, der sich allerdings natürlich wünschen würde, dass mehr Menschen über längere Zeit kontinuierlich dabei sind. Denn mit jedem Mensch, der aus der Bewegung austritt, aus welchen Gründen auch immer, geht natürlich auch wertvolles Erfahrungswissen, wertvolle Erfahrung im Umgang mit Menschen, die hinter Gittern sitzen, verloren. Die Frage, so ganz grundlegende Fragen zum Beispiel, wie schreibe ich einem Gefangenen, wenn jetzt sich in einer Stadt eine neue Gruppierung bildet und da ist noch kein Mensch dabei, der dieselbe Erfahrung hat, kann man sich natürlich alles anlesen, gibt es ja auch gute Informationen auf der Seite von Gefangeneninfo oder auch von ABC, wie schreibe ich Gefangenen. Das ist allerdings ja eher theoretisch. Wenn ich einen Menschen vor Ort habe, der selbe Erfahrung hat im Kontakt mit Gefangenen, der kann natürlich viel intensivere Überzeugungsarbeit leisten und auch viele Ängste nehmen. Meiner Erfahrung nach gibt es nämlich durchaus Menschen, die bereit sind, Insassen zu schreiben. Allerdings spuken dann im Kopf irgendwelche Sorgen herum, die dann eben verhindern, dass Kontakt aufgenommen wird. Es sind dann allerdings Menschen vor Ort, die schon Erfahrung haben im Kontakt mit Gefangenen und der entsprechenden Kontaktaufnahme und Kontaktgestaltung wirkt sowas natürlich viel motivierender, als wenn ich nur auf eine Website klicke, wo halt eben steht, das und das ist zu beachten und Gefangene freuen sich über Post.
Ich denke, das ist ja nicht nur bei Gruppen, die zu Gefangenen, zu Repression was machen, sondern in allen Gruppen so, dass eben so die Vermittlung von Wissen von Älteren an Jüngere und auch umgekehrt kaum gegeben ist. Und wie gesagt, du hattest auch noch bemängelt, dass eben heute viele Leute nur anonym schreiben, was natürlich, also nicht mit richtigen Namen, was natürlich für die Gefangenen und teilweise auch kommt die Post dann auch nicht an. Das ist auf jeden Fall ein Feld. Und wie gesagt, du hast ja auch betont, dass du viel Solidarität erfahren hast, aber das ist eine Diskussion, die ja jetzt nicht nur diese Gedanken, was jetzt die Probleme sind ja nicht nur jetzt von den Gefangenen, sondern es wird auch draußen reflektiert, also dass das einfach anders werden sollte oder auch besser werden sollte für, ich sag's mal so, für beide Seiten, also für die Gefangenen und auch für die Leute draußen. Das ist ein Problem, was man kann Probleme auch nicht immer nur auskleistern oder wegdrücken, sondern man muss sie auch benennen und Erklärung. Und wie gesagt, einer solidarischen soll ja jetzt hauen und stechen sein. Also auf jeden Fall ist es ein Problem, die Solidarität, die oft bejubelt wird oder auf Transparenten steht, aber sie ist einfach noch nicht so richtig da. Ich denke, das ist vielleicht ein Thema, was wir eventuell nochmal weiterführen müssen, vielleicht auch mal bei einem Besuch. Und auch, wie gesagt, es gibt zumindest Überlegungen, dass es anders werden soll in verschiedenen Städten. Thomas, ich würde das jetzt mal so stehen lassen. Also ich denke, wir können damit über die Solidarität nochmal weiterreden. Die Sendung läuft ja weiter. Also das ist so so zum Schluss. Möchtest du noch irgendwie was sagen, was dir noch sehr wichtig ist?
Ja, ich freue mich, dass die Sendung jetzt bei dir so viele Jahre besteht. Ich hoffe, sie wird noch viele, viele weitere Jahre bestehen. Und ja, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer herzlich ermuntern, sich im Internet, besser wäre es natürlich noch vor Ort bei irgendwelchen Gruppierungen, die natürlich auch am besten heutzutage über das Internet zu finden sind, ja, aufzumachen und den Kontakt auch zu Insassen zu suchen und zu warten. Das sind in der Regel ganz normale Menschen, die Sachen getan haben, die eben von Strafgerichten beanstandet wurden, kann man dann im Einzelfall immer diskutieren. Aber einfach diese Mauern, diese steinernen Mauern, die ja in den Gefängnissen zwischen den Menschen draußen und drinnen stehen, einfach durch Briefe und dann auch Besuche zu überwinden.
Genau. Ich denke, wir werden dieses Thema, gerade das ist ja ganz wichtig, mit der Solidarität weiter behandeln. Wie gesagt, es war jetzt kein ganz zerriss, sondern es war einfach eine Überlegung von dir, die ich auch teile. Wie kann Solidarität besser werden? Wie kann es für uns alle besser werden? Okay, Thomas, soweit erstmal. Danke, dass du dich gemeldet hast. Wie gesagt, das Problem ist auch immer, du musst uns anrufen, wir können dich nicht anrufen, du hast kein Internet und so weiter und so fort. Aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Ich sage dann mal Tschüss, Thomas, und bis dann. Ciao.
Danke, auf Wiedersehen. Tschüss.